Weltfunk.
So, wir sind wieder im Weltfunk. Heute Donnerstag 18 Uhr und wir haben wieder mal ein spannendes Thema mitgebracht. Heute geht es um Polizeigewalt. Und bevor wir mit der Sendung beginnen, stellen wir uns mal ganz kurz vor. Wen haben wir am Mikrofon?
Alejandro Ceballos.
Ich bin die Marina.
Ich bin Sandro Eiler. Und ja, was gibt es zum Thema Polizeigewalt zu sagen?
Ja, ganz genau. Ja, heute werden wir über Polizeigewalt, das du gesagt hast, Sandro. Und ich will zuerst ein Disclaimer sagen. Wir werden heute über was Polizeigewalt ist, Beispiele, Statistiken, Fakten und was können wir besser machen. Ne? Wir werden heute nicht über eine grundsätzliche Debatte hier führen, ob Polizei generell notwendig ist oder sagen, dass alle Polizisten oder Polizistinnen gewalttätig sind. Das ist nicht unser Ziel heute. So, was ist Polizeigewalt? Lautet Amnesty International, Polizeigewalt ist, wenn menschenrechtlich widerlich, Missbehandlung, Folter oder exzessive Gewalt vorkommen in einer Polizei, in einem spezifischen Polizeieinsatz. Es gibt viele Beispiele von Polizeigewalt hier in Deutschland. Zum Beispiel, wir haben diese Hambacher Forst, der UNUS-Fall, Orifalo, der Flüchtlinge, die sind 2005 in Dessau gestorben. Die Fall in Kleve, das ist auch sehr aktuell. Es gibt viele verschiedene Fälle, die wir werden später ein bisschen erweitern. Ich möchte auch sagen, dass die Polizeigewalt ist nicht eine individuelle Sache. Es ist ein systematisches Problem. Wir sagen, das ist ein systematisches Problem, weil es ist nicht, dass individuelle Polizisten gewalttätig sind, es ist, dass das System gewalttätig ist. Wie erscheint sich diese strukturelle Probleme, diese strukturelle Gewalt? Es gibt zuerst diese Straflosigkeit in der Polizei, wenn ein Polizistin, eine Beamte etwas, zum Beispiel etwas Schlechtes tut, jemand verprügelt oder Gewalt, korporelle Gewalt einführt, wird nicht angezeigt. Ich habe hier Statistiken von korrektiv.org. Ich möchte auch sagen, dass alle die Statistiken und Nummern und Fakten, die wir hier haben, sind in unsere, werden hochgeladen in unsere Quellen, in der Sendung, in der Homepage, Free FM. Und hier lautet, dass in 2013 es gab 4.500 Ermittlungen gegen Polizisten. Von diesen nur 50 sind nach Gericht geschickt. Sie hatten Gerichtsverfahren. Und von diesen 50, ich glaube, das waren nur 2%, die haben eine Strafe bekommen. Ich werde hier zitieren. Strafeanzeige gegen Polizisten führen auffällig selten zu einem Verfahren und fast nie zur Verurteilung der Beschuldigten. Das andere Problem ist, dass es gibt diese Korpsgeist, diese unausgesprochene Loyalität Code in der Polizei-Körper. Das Problem ist, dass viele von diesen Ermittlungen in den meisten Fällen von der Polizei selbst durchgeführt werden. So, von den Kollegen werden durchgeführt. Und das ist ein ganz großes Problem. Wissenschaftler Tobias Singelstein sagt, kommt es zu Anzeigen, voll auf eine Gegenanzeige der Polizisten. Bei Ermittlungen wurden Polizisten eine Mauer des Schweigens errichten. So Aussagen verweigern und sich gegenseitig decken. So, das ist auch ein großes Problem. Wir haben in der Polizei in Deutschland, dass sie werden einfach sich schützen gegeneinander in der Polizei. Die andere Problem, die andere Erscheinung von dieser strukturellen Gewalt ist, wer sind die Opfer? Haben die Opfer von eine Stimme? Hören wir von diesen Opfern, wenn sie Gewalt unter Gewalt, Polizeigewalt leiden? Wir auch, wir werden ein Zitat hier machen. Betroffene sind zumeist Drogenabhängige, Obdachlose, Prostituierte, Angehörige ethnischer Minderheiten, Flüchtlinge und geistiger behinderte Menschen sowie Demonstranten und Journalisten. So, man kann auch sehen, dass viele von diesen Opfern sind einfach Leute, die keine Stimmen haben, die keine Macht haben, die Leute, die können auch eigentlich keine Anzeigen machen, weil vielleicht können sie kein Deutsch, vielleicht haben sie nicht die Kenntnisse. So, das ist die andere Erscheinung von dieser strukturellen Gewalt. Die andere Problem ist die Konditionierung von Polizisten und Polizistinnen, Vorurteile und Rassismus. Ja, die Polizisten und Polizistinnen sind Menschen auch. Sie haben Vorurteile, es gibt Rassismus auch in der Polizei. Die Medien spielen eine große Rolle auch, weil hier in Deutschland, wir wissen Bescheid, dass es gibt ein schlechtes Bild von Ausländern und Flüchtlingen. Es gibt diese moralische Panik, dass die Medien vermitteln. Und natürlich, dass wir beeinflussen die Beamten, die Polizisten. Es ist auch problematisch, dass es gibt keine Studien, das untersucht diese Vorurteile und Rassismus in der Polizei. Ich werde hier ein kleines Zitat machen. Die letzte systematische Studie mit dem Titel Vorurteile und fremde Feindlichkeit, Handreichungen für die politische Bildung der Polizei von der Erziehungswissenschaftler Klaus Alheim und Bardon Heger stammt aus dem Jahr 1996. So, aktuelle Studien, es gibt über Verbreitung rassistische Einstellungen in der Polizei gibt es nicht und sind nicht gewünscht in der Polizei. Andere zum Beispiel Erscheinung von diesem Rassismus in der Polizei ist zum Beispiel diese UNUS-Mordeserie. Da ist gut dokumentiert, dass es gab strukturellen Rassismus in den ganzen Verfahren und Untersuchungen in der Polizei und deswegen gab es die konnten da diese ganzen Leute ermorden. So, das ist eine kleine Intro, große Intro und werden jetzt Sandro ein bisschen Musik hören? Oder?
Ja. Das machen wir doch und gleich nach dem nächsten Song geht es dann weiter mit was sagt eigentlich die Polizei selber zum Thema Polizeigewalt? Und im Laufe der Sendung möchten wir natürlich auch nochmal mehr drauf eingehen, auf Beispiele von Polizeigewalt. Wer ist betroffen? Du hast es ja eigentlich schon angedeutet, aber da gehen wir noch ein bisschen mehr drauf ein und wie entwickelt sich gerade so Polizei und wird es eher besser oder schlechter? Das aber erst nach der nächsten Musik.
Weltfunk.
Ja, heute im Weltfunk wollen wir über das Thema Polizeigewalt reden. Und wenn wir über dieses ernste Thema reden, dann muss auch die Seite von der Polizei gehört werden, weil die ja mit ihrer Arbeit schließlich im Mittelpunkt steht. Und für uns war es sehr schwierig und fast unmöglich, Statements von der Polizei selber zum Thema Polizeigewalt zu finden.
Ja, wir haben die Suchfunktion der Webseiten der Bundespolizei, des Bundeskriminalamts und auch bei allen Webseiten der Landespolizeien verwendet. Das Ergebnis war, dass wir auf keiner Seite etwas zum Thema Polizeigewalt finden konnten. zumindest nicht zum Suchbegriff. Und selbst auf der Seite der GdP, das ist eine von drei Gewerkschaften bei der Polizei, die mit Meinungen nicht so zurückhaltend ist, gibt es keine Informationen zum Begriff Polizeigewalt. Martin Herrenkind, Kriminologe, erzählt davon im Feature Täter in Uniform auf SWR 2.
Offiziell gibt es keine Folter, keine Körperverletzung im Amt und erst recht kein strukturelles Problem.
Es gibt ja so dicke Bücher, Wörterbücher der Polizei oder dergleichen. Da werden Sie das Stichwort Polizeiübergriffe nicht finden.
Martin Herrenkind ist Dozent für Kriminologie. Er war selbst 38 Jahre lang Polizist. Seit 30 Jahren beschäftigt er sich mit dem Thema Polizeigewalt.
Es gibt die Begriffe hier in Deutschland gar nicht dafür. Die werden nicht verwendet. Das heißt, wir haben keinen wirklichen Diskurs über das Thema und eine ziemlich schwache Forschungslage.
Ja, Berichte und Nachrichten über nicht legitime Gewalt gibt es ganz viele. Und von offizieller Seite wird meist vorerst darauf verwiesen, dass eine Untersuchung stattfinden würde. Und wenn die Sachlage eindeutig ist, dann werden Übergriffe von Beamtinnen in der Regel als Fehlverhalten und von einzelnen Kolleginnen und Kollegen bezeichnet.
Äußerungen zum Thema Polizeigewalt gibt es vor allem dann, wenn politische Eingriffe vorgenommen werden, die die Polizei direkt betreffen. Beispielsweise bei der Einführung einer Kennzeichnungspflicht, bei der PolizistInnen eine namentliche oder auch anonymisierte Kennzeichnung tragen müssen. Die Kennzeichnungspflicht soll eine Aufklärung von unrechtmäßiger Polizeigewalt leichter machen.
Und ein weiteres Instrument gegen Polizeigewalt, das zum Beispiel von Amnesty International gefordert wird, ist die Einführung von einer unabhängigen ExpertInnenkommission. Bisher ermittelt die Polizei nämlich gegen sich selber und das führt dann dazu, dass es ebenfalls nie zu einer Bestrafung kommt.
Ja, die Einstellung der Polizei zum Thema Polizeigewalt lässt sich auch an einem Beispiel 2014 sehen. Damals sollen Bundespolizisten einen jungen Afghanen, der ohne Pass angetroffen worden war, gewürgt und an den Fußfesseln durch die Zelle geschleift haben. Nach den Misshandlungs- und Foltervorwürfen hat der Chef der deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt lückenlose Aufklärung angekündigt, die letztendlich nicht geschehen ist, aber den Einsatz unabhängiger Expertenkommissionen zur Aufklärung von Polizeigewalt lehnte Wendt allerdings ab. Er sagte dazu: Es gibt unabhängige Untersuchungskommissionen, die bei strafrechtlichen Vorwürfen tätig werden. Wir nennen sie Staatsanwaltschaften. Das ist in einem Rechtsstaat so. Das, was manche Professoren da wollen, sind so Tribunale, die möglicherweise dann ohne demokratische Legitimation über Polizei zu Gericht sitzen. Solche Nebenjustiz brauchen wir nicht. Wir haben eine gut funktionierende Justiz.
Ja, und verwundern muss die Aussage des rechtskonservativen Polizeigewerkschaftsvorsitzenden eigentlich nicht, wenn man Wernd kennt. Im Oktober 2010 hat sich Wernd geäußert zu dem Einsatz von Wasserwerfern, von Pfefferspray und von Schlagstöcken durch die Polizei in Stuttgart, als es zu Protesten kam um das umstrittene Bauprojekt Stuttgart 21. Und dort wurden dann bis zu 400 Demonstrierende verletzt. Und Wernd selber hat dazu dann gesagt: Polizeiliche Einsatzmittel müssen Waffen sein, die wehtun. Nur dann wirken sie. Und im Nachhinein wurde der Einsatz der Polizei vom Verwaltungsgericht Stuttgart dann als rechtswidrig eingestuft.
Woran aber liegt es, dass die Polizei sich mit Selbstkritik schwer tut? Martin Herrenkind hat in dem gerade schon erwähnten SWR2-Feature von seiner wissenschaftlichen Arbeit erzählt. Diese Arbeit handelt von PolizistInnen, die ausgepackt oder KollegInnen angezeigt haben und welche Folgen das für die Personen hatte. In den meisten untersuchten Fällen handelt es sich dabei um Körperverletzungen im Amt.
Die meisten meiner Interviewpartner wollten hoch anonymisiert auftreten. Einige hatten sehr große Angst. Eine ganze Reihe von potenziellen Interviewpartnern habe ich letztendlich nicht überreden können, mit mir zu kooperieren, weil die Angst zu groß war. Zwei meiner Interviewpartner bekamen vom Landeskriminalamt Schutzmaßnahmen, weil man sie als gefährdete Person eingeschätzt hatte. Bei einem Beamten sind beim Privatauto Vorkehrungen gegen Autobomben getroffen worden. Dieser Beamte hatte einen kleinen Sohn, der auf dem Postwege vergiftete Süßigkeiten zugesandt bekam. Einer der Beamten, die vor einem Untersuchungsausschuss und der Staatsanwaltschaft gegen diverse Kollegen ausgesagt hatte, der bekam regelmäßig Morddrohungen. Das waren die etwas heftigeren Bedrohungspotenzial, was ich von meinen Interviewpartnern erzählt bekam. Die eher alltäglichen Dinge sind so das, was man so landläufig als Mobbing bezeichnet. Ich kenne keinen Fall, wo ich sagen würde, das ist normal gelaufen.
Die Polizisten beispielsweise, die den Kollegen dann wegen Misshandlungsvorwürfen angezeigt hatten, wurden selbst vom Dienst freigestellt und bekamen dann ein Disziplinarverfahren zu spüren. Und angesichts der Umstände ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass es eine Kultur der Reflexion und Selbstkritik bei der Polizei nicht gerade einfach hat.
Eine Ausnahme gibt es dann aber doch. Das ist die Initiative Kritische Polizisten. Die Initiative Kritische Polizisten versteht sich als humanistische Bürgerrechtsbewegung und kritisiert eine, Zitat, andauernde Aushöhlung der Grund- und Bürgerrechte. Auch die kritischen Polizisten äußern sich vorsichtig, allerdings bestimmt und kritisch zu aktuellen Entwicklungen und prangern auch immer wieder unverhältnismäßige und gewalttätige Einsätze von PolizistInnen an und reden davon, dass dieses scheinbare Phänomen eigentlich ein Alltagsproblem ist, das man überall zu jeder Zeit finden kann. Ja, nach dem nächsten Song werden wir uns ein paar Zahlen und Fakten zur Polizeigewalt nochmal ansehen und auch ein paar Beispiele sehen. Das heißt, es bleibt spannend, bleibt dran und bis gleich. Ihr hört den Weltfunk auf FreeFM und das Thema heute ist Polizeigewalt. Wir haben bereits gesehen, dass die Polizei zu dem Thema Polizeigewalt sehr zurückhaltend ist und Kritik von innen teilweise gefährlich werden kann. Von offizieller Seite und aus konservativen Kreisen kommt oft die Behauptung, es handle sich um Einzelfälle, schwarze Schafe, die nur aussortiert werden müssten. Einen Systemfehler sieht die Polizei jedenfalls nicht.
Wir wollen aber auch über Fakten reden und deshalb jetzt hier ein kleiner Überblick dazu. Aber eins vorab, genaue Zahlen gibt es nicht, weil Verurteilungen von PolizistInnen eben nicht erfasst werden. Und interessant ist, dass mehr als 55% der Deutschen in Umfragen sagen, dass sie der Polizei vertrauen und 40% der Deutschen vertrauen den Gerichten.
Zahlen aus dem Jahr 2013 sagen aus, dass gegen 4.500 PolizistInnen ermittelt wurde. Im selben Jahr sind weniger als 50 PolizistInnen vor Gericht angeklagt worden. Das sind 2% und diese sind dabei noch nicht verurteilt. Also die Polizeistraftaten, die sich öffentlich verfolgen lassen, werden unter Tötungsdelikten, Körperverletzung und Amtsmissbrauch zusammengefasst. Wie viele Anzeigen zu Verurteilungen führen, lässt sich aus den Statistiken aber nicht erkennen.
Und jetzt mal zum Vergleich. 2013 gab es mehr als 21.000 Anzeigen von Widerstand gegen die Staatsgewalt, die in der polizeilichen Kriminalstatistik gezählt worden sind. Und im gleichen Jahr gibt es fast 5.000 Verurteilungen wegen Widerstand gegen Staatsgewalt. Und das sind sogar mehr als 20%, die dann tatsächlich verurteilt worden sind.
Interessant sind diese Zahlen auch vor dem Hintergrund, dass bei Anzeigen gegen Beamte oft eine Gegenanzeige wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt kommt. Das zumindest kritisieren Betroffene sowie Bürgerrechtsorganisationen. Deutschland wird auch vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen kritisiert. Der Menschenrechtsrat hat 2013 empfohlen, dass die deutsche Bevölkerung über ihre Rechte informiert werden und alle Vorgehen durch PolizistInnen verfolgt werden. Dabei werden unabhängige Behörden zu Strafverfolgung von PolizistInnen auch gefordert und das ohne, dass eine hierarchische oder institutionelle Verbindung zwischen Beschuldigten und Ermittler besteht, also dass ich jetzt nicht eine Anzeige gegen meinen Chef machen muss, zum Beispiel.
Ja, und was bleibt dann zu sagen, wenn wir auf die Zahlen schauen? Also wir bräuchten auf jeden Fall mehr Transparenz, weil solange sich Länder und Polizei dagegen verschließen, Transparenz zu schaffen, bleiben eben nur die Recherchen von JournalistInnen, die Kampagnen von Bürgerrechtsorganisationen und eben der Beigeschmack, dass eine selbstkritische Entwicklung der Polizei nicht gewünscht ist.
So, und gleich so viel zu den mehr oder weniger vorhandenen Zahlen zu Polizeigewalt. Eine Frage haben wir das noch nicht geklärt. Wo kommt es zu polizeilicher Gewalt und wer ist eigentlich genau davon betroffen?
Also zu polizeilicher Gewalt kommt es überall dort, wo Minderheiten systematisch ausgegrenzt werden. Und oft ist es leider so, dass die Gewalt gegenüber diesen protestlos hingenommen wird und gesellschaftlich sogar oft als legitim angesehen wird. Und ja, von aktiver physischer oder psychischer Gewalt von PolizistInnen sind oft Angehörige von ethnischen Minderheiten, dann zum Beispiel politisch aktive Menschen, also beispielsweise DemonstrantInnen oder JournalistInnen, dann sehr häufig auch SexualarbeiterInnen oder auch Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben, also zum Beispiel auf der Straße leben. Ja, das ist mal so ein Beispiel für verschiedene Gruppen von Menschen, die davon betroffen sind.
Gerade bei dem Wort ethnische Minderheit kommt mir das sogenannte Racial Profiling in den Sinn. Das bedeutet, dass Menschen kontrolliert werden, weil sie subjektiv für Beamte nicht deutsch aussehen. Wo besteht der Zusammenhang zwischen Polizeigewalt und Racial Profiling?
Also Racial Profiling entsteht, wenn zum Beispiel Polizeibeamte wegen Stereotypen oder wegen äußerlichen Erscheinungsmerkmalen, also zum Beispiel wegen der Hautfarbe oder der Religionszugehörigkeit, Menschen dann als Verdächtiger einschätzen. Und das tritt häufig auf gegenüber ethnischen Minderheiten, also zum Beispiel gegenüber Geflüchteten. Und man kann schon sagen, dass Racial Profiling eine psychische Form der polizeilichen Gewalt darstellt, weil es ist natürlich diskriminierend und in England zum Beispiel verboten. Aber hier in Deutschland gibt es bisher noch keine rechtliche Grundlage dazu.
Ja, und wir wollen jetzt auch gleich noch ein paar ganz praktische Beispiele liefern, weil es jetzt bisher ziemlich theoretisch war. Davor aber noch eine kleine Verschnaufpause. Ihr hört Radio Free FM mit dem Weltfunk mit dem spannenden Thema Polizeigewalt. Weiter geht's nach der Musik. Free FM. So, ihr hört den Weltfunk mit dem Thema heute Polizeigewalt. Und wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, wer ist betroffen von Polizeigewalt. Und möchten jetzt aber auch ein bisschen auf Beispiele eingehen. Und jetzt ein anderes Thema. In letzter Zeit wurde viel über die Baumhausbesetzungen im Hambacher Forst berichtet und über Gewaltanwendungen gegen AktivistInnen, die den Wald gegen RWEs Willen erhalten wollen. Durch die mediale Wirksamkeit hat das Thema viele Menschen berührt und viele zeigten Solidarität gegenüber den Betroffenen. Marina, kennst du konkrete Beispiele für Polizeigewalt im Hambacher Forst und wurde auch aus Sicht der PolizistInnen in den Medien berichtet?
Ja, also seit 2012 ist der Wald ja schon besetzt und seit dieser Besetzung kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen PolizistInnen und AktivistInnen. Und während den letzten Wochen und Monaten, wo es eben zu besonders vielen Protesten und Aktionen im Hambacher Forst kam, wurde auch häufiger über die Gewalt vor Ort berichtet, also in den Medien unter anderem. Und nachdem der Wald zum Gefahrengebiet erklärt wurde, hatte die Polizei dann die Erlaubnis, die Personalien von den AktivistInnen aufzunehmen und auch die Taschen von denen und die Körper zum Beispiel zu kontrollieren. Und alle gefährlichen Gegenstände wurden dann mitgenommen, also zum Beispiel auch Wasser oder Brotmesser und sowas. Und einem Künstler wurden seine Malutensilien weggenommen mit der Begründung, dass er seinen Keilrahmen als Waffe einsetzen könnte. Und zu deiner zweiten Frage: Auch die Sicht von Polizei und auch der NRW-Landesregierung finden in den Medien Beachtung. AktivistInnen werden oft als gewaltbereite und auch oft als chaotische junge Menschen beschrieben, die rechtsfreie Räume schaffen würden. Und UmweltaktivistInnen kritisieren die Sprachwahl, weil der Fokus von Polizeigewalt und der politischen Situation eben ablenkt dadurch.
Bei den Vorwürfen gegenüber polizeilicher Gewalt kam es auch schon in vielen Fällen dazu, dass sich die PolizistInnen gegenseitig geschützt oder gedeckt haben. Ein drastisches Beispiel ist der ungeklärte Tod in einer Polizeizelle von Uri Jalloh. Kannst du den Fall erklären und wie die Sachlage dazu ist?
Also es gibt einige bis heute unaufgeklärte Todesfälle, bei denen polizeiliche Gewalt angenommen wird. Und im Falle Uri Jalloh wird von staatlicher Seite aus nicht von einer Aufklärung ausgegangen. Nochmal ganz kurz was zu dem Fall generell. Uri Jalloh war ein in Deutschland lebender Asylbewerber und der ist 2005 in einer Polizeizelle in Dessau verbrannt. Da wurde er festgenommen wegen sexueller Belästigung und angeblich soll er dann, der war auf einer feuerfesten Matratze fixiert, den Brand selber gelegt haben, der ihn dann letztendlich umgebracht hat. Und zwei Beamte wurden angeklagt wegen fahrlässiger Tötung und der andere wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Aber beide wurden dann freigesprochen. Und die Staatsanwaltschaft hält eine Beteiligung von Dritten für wahrscheinlicher. Das Verfahren wurde dann 2017 aber eingestellt, weil eine weitere Aufklärung nicht zu erwarten war. Also so wurde das dann in den Medien berichtet. Und der Fall Uri Jalloh war nicht der einzige, weil in derselben Zelle, in der er gestorben ist, hat auch das Leben von einem obdachlosen Mann namens Mario Bichtemann geendet, auch mit ungeklärter Gewalteinwirkung. Und auch davor starb bereits Hans-Jürgen Rose, auch unter ungeklärten Umständen, nachdem er von der Polizei dort aufgegriffen wurde.
Das heißt, bis heute ist unklar, ob die Version der Polizei stimmt, wenn ich das richtig verstehe. Wer trägt eigentlich die Verantwortung für die Aufklärung, die da geschieht?
Genau, also bis heute ist es unklar, welche Version genau stimmt. Aufklärung darüber ist seit 13 Jahren schon nicht möglich oder nicht gewollt. Offene Fragen über den Fall oder über ähnliche Fälle haben nur eine Minderheit interessiert. Und es wurde auch nie genauer beleuchtet, welche Rolle zum Beispiel institutioneller Rassismus im Falle von Uri Jalloh spielte. Die Linke fordert eine umfassende Aufklärung, auch um Schlussfolgerungen für die polizeiliche und rechtliche Arbeit in Zukunft zu ziehen. Und laut der Linken kann das eben nur durch einen Untersuchungsausschuss beginnen.
Okay, so viel zu diesen Beispielen, die wir heute mal mitgebracht haben. Wenn euch das Thema interessiert, wir verlinken auf freefm.de natürlich noch mehr, aber ihr müsst eigentlich auch nur die Suche in der Suchmaschine eurer Wahl anstrengen und ihr werdet genug Beispiele dazu finden, weil es tatsächlich keine Einzelfälle sind, sondern unendlich viele, die man da finden kann. Ja, wir gehen weiter noch ein bisschen auf das Systematische ein gleich. Wenn Alejandro uns erzählt, wie eigentlich so die letzten Entwicklungen in Deutschland sind, in der Polizei. Aber damit wir jetzt nicht die ganze Zeit nur reden, dürft ihr nochmal kurz ein bisschen mit Reggae verwöhnt werden. Radio
4FM, ja, hallo, und hier kommen wir weiter mit unserer Sendung über Polizeigewalt. Jetzt werde ich ein bisschen sprechen über die Militarisierung der Polizei, Befugniserweiterungen der Polizei, und wir werden das Beispiel von dem neuen Polizeiaufgabegesetz in Bayern. Es gibt drei Punkte, die ich hier sehr wichtig finde. Zum Beispiel, dieses neue Gesetz wird erlauben die Polizei, dass sie ohne die Genehmigung von einem Gericht, sie können zu Leute, zu Bürger sagen, wo sie sich aufhalten müssen oder welche Orte sie nicht verlassen durften. So, das ist so quasi, dass die Polizisten werden zu Richtern. Ne? Das ist eine von den einfach Maßnahmen, das werden mehr Macht an der Polizei geben. Der andere Punkt ist, dass die Polizei jetzt wird die Macht das bisher nur Geheimdienste haben, geben. Die durften jetzt zum Beispiel Internetüberwachung haben. Sie dürfen überwachen das Internet, Privatgruppen, Chat, Daten, E-Mails, verschlüsselte Kommunikation. So, das ist etwas Neues und es ist einfach ein Überwachungsapparat für alle. Das hat auch viele, viele Folgen für diese die private Information, die viele Menschen haben im Internet. Und auch es gibt diese neue EU-Richtlinien, die haben viel zu tun mit dem Internet, der private Information im Internet und der Schutz von dem Internet von der Bürger. Die andere Punkt ist, dass es gibt diese sogenannte Vorbeugegenwahrsamt. So, bislang dürfen Personen maximal 2 Wochen präventiv weggesperrt werden. Und das jetzt mit diesem neuen Gesetz wird sich verändern. Jetzt dieser Zeitraum wird ausgeweitet bis 3 Monate. 3 Monate, okay? Und dann es kann verlängert werden, wenn ein Richter das genehmigt. So eigentlich, jetzt kannst du ewig in Knast sitzen, ohne dass du nichts gemacht hast. Natürlich, die haben da ein neues Wort eingeführt in das Gesetz, mit diesem neuen Gesetz. Und dieses Wort ist ein Stichwort. Und das Wort ist drohende Gefahr. Ja? Wenn es gibt wenn eine Person eine drohende Gefahr besteht, Person darf im Gefängnis sitzen, da von präventive Gesperrung. Ne? Das Problem hier, und ich werde das hier zitieren von einem Artikel in der Abendzeitung. Das Problem ist, dass natürlich, was als drohende Gefahr wahrgenommen wird, ist somit kulturellem, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen unterworfen. Wir wissen hier, wir können sehen, dass es ganz subjektiv, was das bedeutet. Es ist nicht spezifisch erklärt, was diese drohende Gefahr ist. Und natürlich, wer wird die Opfer von diesem neuen Gesetz? Natürlich, das hat auch viel zu tun mit der ganzen Geschichte, mit dem Terrorismus und mit den Flüchtlingen. Aber hier, dieses neue Gesetz ist einfach, dass es gibt keine, viele Kritiker sagen, dass es gibt keinen Unterschied zwischen den normalen Bürger und den Terroristen. So, alle werden überwacht. Die andere Punkt ist, dass jetzt werden eingesetzt Explosivmittel, neue Technik und neue Ausrüstungen in der Polizei. Und ich frage mich immer, wer will diese ganze Ausrüstungen bezahlen? Woher kommen diese ganzen Ausrüstungen? Und natürlich hier, dieses neue Gesetz ist einfach, dass mehr Geld für Gewalt, Aufrüstungen und Technik für die Polizei und weniger Geld für die Ursachen für die Kriminalität zu lösen. Zum Beispiel weniger Geld für bessere psychologische Unterstützung für gefährdete Kinder, Frauen, Familien, Flüchtlinge, Migranten etc. Weniger Geld für Schulungen. Für Polizisten über Menschenrecht. Und das ist einfach etwas, das konnte verbessert werden. Einfach mehr Geld für den sozialen Zweck und weniger für einfach Waffen und Ausrüstungen und Technologie und keine Ahnung, irgendwelche Handgranaten und so. Es ist nicht, dass jeder Polizist wirklich Handgranaten benutzen, aber einfach ist, die Ursachen, die Kriminalität in Deutschland werden, diese Gewalt wird nicht, diese neue Gesetz wird nicht lösen. So, ich habe hier ein paar Statistiken und die in der Abendzeitung, in diesem Artikel, das ihr könnt auch hier in unsere Quellen von diesem Programm sehen. Da war eine kleine Anfrage. Und die Frage war, braucht die Polizei so viel Befugnisse im Kampf gegen Kriminalität? Da waren 5.098 Stimmen und 53% hat Nein gesagt. Das brauchen wir nicht. So, jetzt, das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Jetzt machen wir ein bisschen mehr Musik, Sandro, oder was glaubst du? Okay, alles klar, wir sehen uns später.
Ja, wir sind schon fast am Ende unserer Sendung des heutigen Weltfunks mit dem Thema Polizeigewalt. Und wir möchten noch einen Ausblick geben. Also wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, wer ist betroffen von Polizeigewalt? Also vor allem Leute, die einer Minderheit angehören. Ja. Obdachlose zum Beispiel oder People of Color. Und wenn es um Racial Profiling geht zum Beispiel, JournalistInnen. Aber es kann letztendlich jede Person sein, die betroffen sein kann. Und die Entwicklungen zeigen, dass es nicht unbedingt besser wird. Wir haben in Bayern zum Beispiel den neuen Gesetzentwurf, der vorsieht, dass PolizistInnen selber darüber entscheiden können, wer wie lange wo festgehalten wird. Und das sind jetzt ein bisschen negative Aussichten, aber wir haben auch ein bisschen einen Ausblick mitgebracht, was kann getan werden. Zum Beispiel Amnesty äußert sich ja dazu. Was fordert zum Beispiel die Kampagne von Amnesty International, ne, um Polizeiarbeit in Deutschland transparenter zu gestalten?
Also erstmal generell dazu, was getan werden kann. Als allererstes ist es natürlich wichtig, Polizeigewalt als solche überhaupt wahrzunehmen und so eine Sensibilität eben dafür zu entwickeln. Dann Solidarität zeigen gegenüber den Betroffenen, was man ja im Hambacher Forst sehr schön gesehen hat. Nicht immer, aber oft. Fälle dokumentieren, mit anderen darüber sprechen und Erfahrungen auch teilen mit anderen. Und dann noch zu der Kampagne von Amnesty. Die Kampagne fordert unter anderem eine individuelle Kennzeichnungspflicht von PolizistInnen und das soll dann zu mehr Erkennbarkeit beitragen. England ist da schon ein bisschen weiter und viele andere Länder auch. In England zum Beispiel trägt jeder Polizist und jede Polizistin den jeweiligen Namen und auch eine ganz individuelle Nummer. Die Kampagne von Amnesty fordert auch noch unabhängige Untersuchungen, damit sich PolizistInnen nicht gegenseitig decken können. In Norwegen beispielsweise sorgen unabhängige Untersuchungskommissionen bei Vorwürfen gegenüber PolizistInnen für mehr Objektivität, was in Deutschland eben auch noch nicht der Fall ist. Und dann fordert die Kampagne auch noch den Schutz durch Dokumentation und vor allem eben die Prävention durch Menschenrechtsbildung. In Katalonien, Spanien zum Beispiel, sind seit 2007 die Zahlen der Misshandlungsvorwürfe zurückgegangen, weil es in den Polizeistationen eben Videoaufzeichnungen gibt. Das mal zur Kampagne von Amnesty. Und zusammenfassend kann ich einfach noch mal sagen, dass es nicht sein darf, dass PolizistInnen nur wegen ihrem Status oder ihrer Uniform vor Rechtsprechung geschützt sind und psychische und aktive physische Gewalt ohne Konsequenzen eben straffrei bleibt.
Ja, und damit ist unsere Sendung auch schon am Ende wieder mal. Wir hören uns wieder im Weltfunk in 4 Wochen. Der Weltfunk ist allerdings alle 2 Wochen. Also wenn ihr Lust habt auf Weltfunk, dann schaltet wieder rein in 2 Wochen. Die Sendung heute haben gemacht
Alejandro Ceballos,
Marina Heinemann
und Sandro Eiler. Und wenn ihr das Thema interessant fandet, wenn ihr euch gedacht habt, das ist aber kritisch, ich weiß nicht, woher habt ihr eigentlich eure Quellen, dann könnt ihr auf freefm.de natürlich nachgucken. Wir stellen da alles online. Und wir Ich glaube, sonst gibt nichts zu sagen. Dann bis bald.
Ja, ganz genau. Ciao und schönen Abend.
Tschüss.